Herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen zurück im Learnspiration Deep Dive. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe nämlich heute Jakob Krumi im Was lernst du Podcast zu Gast und unser Learnspiration Deep Dive wird sich heute rund um das Thema Facilitation drehen. Und zwar, wie lernt man eigentlich Facilitation? Und da könnte ich mir ehrlicherweise keinen besseren Gast vorstellen als Jakob, weil Jakob ist für mich tatsächlich, ich würde sagen, so mein Facilitation Mastermind. Als der Herausgeber der Facilitation-Rundschau. Also es ist wirklich eigentlich meine Bibel rund um richtig coole Facilitation-Tipps. Er hat noch ganz andere Rollen. Er ist nämlich bei Quäntchen und Glück und beglückt da sozusagen Kunden auch mit seinen Facilitation-Skills. Er hat aber, glaube ich, noch ganz viele andere spannende Rollen. Da fragen wir ihn gleich selbst mal. Und ich spare mir jetzt sozusagen einen noch längeren Aufgalopp und sage, lieber Jakob, herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, ist richtig schön.
Hallo, ich freue mich auch riesig und vielen Dank für das schöne Intro. Und ich bin froh, dass es ein Podcast ist, sonst würde man diese leichte Röte in meinem Gesicht gerade sehen, die eine Freude ist. Und ja, also so eine schöne Begrüßung und ein Intro hatte ich lange nicht mehr. Vielen, vielen Dank.
Das freut mich. Dann war es doch jetzt schon ein guter Podcast, oder?
Ja, ja, ja. Jetzt muss ich noch liefern.
Das kriegst du unbestritten hin.
Ja, ja.
Jakob, ich spiele mal kurz den Ball nochmal an dich zurück. Magst du vielleicht mal nochmal ein, zwei Sätze zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du? Außer, dass du Facilitation atmest quasi.
Ja, ja, also das ist immer eine gute Frage. Ich bin ziemlich multi-interessiert und habe natürlich viele Rollen. Und die eine hast du schon genannt, bei Quäntchen und Glück, Beratungsfirma. Da arbeite ich in Teilzeit und helfe Organisationen, ihre Zusammenarbeit besser zu machen. Vor allem mache ich da viele Workshops und auch Trainings zur Facilitation. Nebenberuflich habe ich noch mir die kleine Zielgruppe von Facilitatorinnen und Trainerinnen und Menschen, die mit Menschen arbeiten, ausgesucht, um sie ein bisschen zu unterstützen mit der Facilitation-Rundschau. Und ich gebe 3D-Welten-Trainings, die Methode, die Janek Panna jetzt entwickelt hat, eine Workshop-Methode. Und ansonsten bin ich auch vielseitig interessiert und hatte auch schon mehrere Berufe in meinem Leben, aber bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt anstreifen soll, weil wir haben ja nur einen kürzeren Podcast. Aber sagen wir es mal so, ist mein fünfter Beruf und ich bin eher Autodidakt als klassischer Ausbildungslerner und freue mich jetzt einfach, ein Themenfeld gefunden zu haben, wo ich am Anfang dachte, da bist du ganz gut drin, bis du dann richtig rein recherchierst in die Facilitation-Rundschau und dann dieser Klassiker, man entdeckt einfach, was man alles noch nicht weiß und kennt und wie groß das Feld ist. Und da hilft mir aber meine immense Neugierde und das Interesse, viele Quellen zu sammeln, viel zu lesen, viel zu schauen und das dann zu bündeln. Ja, das ist so ein bisschen meine Rolle.
Wie cool. Du, da ist gerade schon, finde ich, ganz viel Energie drin gewesen und ich hatte gerade so ein bisschen diese Puzzle-Assoziation. Ich glaube, dass du gerne Puzzle spielst und so diese Puzzle der Erkenntnis in deinem Themenfeld da gerade immer weiter zusammensetzt und feststellst, dass das quasi ein unendliches Puzzle und das ist eigentlich schön, oder?
Ja, es ist ein unendliches Puzzle, ja. Ich spreche immer so von Feldern, die man so entdeckt und auch Zonen, wo dann Licht reinkommt. Und dann kommen natürlich die Verknüpfungen. Manchmal das Gefühl auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Lernentwicklung, manchmal, vielleicht dreht man sich auch im Kreis, aber mir hat einmal so ein Bild geholfen. Immer wenn ich das Gefühl habe, ob ich mich im Kreis drehe, versuche ich die Perspektive zu wechseln und schaue von oben drauf, ob es nicht doch eher eine Spirale ist. Und das hat mir dann geholfen. Ah ja, auch wenn ich hier schon mal war oder das schon mal entdeckt habe, es hat aber jetzt vielleicht mit meinem jetzigen Wissen und mit den anderen Kontexten eine neue Qualität. Und es ist einfach ein großes Spielfeld und die Idee oder warum mich dieses Spielfeld interessiert, ist einfach, ich glaube, dass wir viele der Thematiken, die wir haben, nur durch Zusammenarbeit lösen, Kooperation. Ich meine, das ist die Geschichte der Menschheit, gut miteinander zusammenzuarbeiten. Und jetzt haben wir halt auch Zusammenarbeitsformen in der Wissensarbeit, das ist ja auch dein Feld, die sind ja so ein bisschen künstlicher. Die ganzen Regeln, die wir uns da in Organisationen gemacht haben, das sind ja keine, weiß ich nicht, Das sind ja alles Rituale und Regeln, die wir uns irgendwie ausgedacht haben und die können wir uns ja auch anders ausdenken. Und wie halt Menschen zusammenarbeiten, das kann sich halt verändern. Und jetzt auch in Workshops, in Gruppen, in Initiativen, in Vereinen. Ich habe schon im Klimaschutz facilitiert. Und ich denke mir immer, was ist der Mehrwert, wenn eine Gruppe an Menschen zusammenkommt? Und wie können wir natürlich alle beteiligen? Wie können wir von allen die Stimmen hören? Und wie kann das dann besser aussehen? Ob im Meeting, im Workshop, im Event? Ja, und das ist das, was für mich in Facilitation steckt. Und dann gibt es natürlich da ganz viele Unterfelder, die drin sind.
Das ist ein schönes Bild. Du hast gerade einerseits sozusagen von dem, wenn Menschen zusammenkommen, gesprochen und wie die miteinander umgehen. Lass uns vielleicht nochmal einen klitzekleinen Schritt zurücktreten, weil wir sind ja jetzt gerade gedanklich eigentlich immer schon sehr in sozusagen darin, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau wissen, was eigentlich Facilitation ist. Aber wenn du es in einem Satz erklären müsstest, was ist denn Facilitation eigentlich? Ist das sozusagen den Umgang von Menschen miteinander zu erleichtern oder?
Ja, da bist du schon dran. Ich meine, facil heißt leicht. Ich hatte letztens mit einer spanischen Facilitatorin Kontakt. Die ist Facilitadora heißt der Beruf da und dann sagt sie auch facil leicht. Wir haben bei Quentin Glück uns mal gesagt, auch überlegt, wollen wir den Begriff benutzen oder nicht. Möglichmacher, Möglichmacherin war so die andere Bedeutung. Aber das war dann auch schwer. Es gibt so im Deutschen nicht so einen passenden Begriff. Es ist auf jeden Fall mehr als Moderation, ja. Und ich sage immer, ein Facilitator, der ist für einen Prozess da, der hält einen Raum, der überlegt sich, wie so eine Zusammenkunft, ja, also jetzt ein Workshop, aber es kann natürlich auch ein Event sein, gestaltet sein kann. Er hat weniger Fokus aufs Ergebnis, also er hat nicht so ein bisschen die Ergebnisverantwortung-Orientierung, sondern die liegt eigentlich in der Gruppe und versucht, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Gruppe sich finden kann, sich kennenlernen kann, zusammenarbeiten kann, einen Prozess durchlaufen kann, in welchem Kontext das auch immer ist. Und das ist so ein bisschen die Rolle, wie ich sie definieren würde. Und jetzt kann man sagen, ein Meeting, würde ich sagen, Meeting moderiert man fast meistens ein bisschen eher, aber auch Facilitation Skills können dabei helfen, mal nochmal einen Abstand zu gewinnen, zu überlegen, wie ist das eigentlich aufgebaut, was braucht das eigentlich, warum reden da eigentlich immer nur paar, die Lauten und die Leisen kommen nicht zu Wort und die Ergebnisse sind so schlecht. Und dann kann man natürlich überlegen, mit welchen Facilitation Skills kann man die Beteiligung erhöhen, wenn man es denn will.
Ja, das ist ja tatsächlich eine gute Frage. Möchte man tatsächlich das Pferd nochmal neu aufzäumen oder möchte man es eigentlich nicht? Das ist aber eine ganz andere Frage. Ja. Aber du hast gerade gesagt, also ein Meeting würde man eigentlich eher moderieren, aber auch da kann es helfen zu facilitieren. Ich hatte da den Gedanken, dass es eigentlich da dieses eine Struktur sozusagen schaffen und mit dieser Struktur wiederum das miteinander umgehen zu erleichtern, dass das eigentlich sozusagen der Hintergrund ist dessen, warum eigentlich ein Meeting auch sinnvoll facilitiert werden kann.
Genau, ich frage da gleich ein. Also da geht's schon auch, da komme ich mein Blut in Wallung, ja, genau, weil ich gerade gestern auch große Session gemacht habe zu Meetings und ich sage an sich jedes Format, ja, also unterteile ich einfach in drei Phasen: Einstieg, Mittelteil, Ausstieg. Bei Meetings sieht man sehr häufig, dass irgendwie direkt losgelegt wird. Ja? Also der Mittelteil, wir müssen jetzt was schaffen, was machen, es wird direkt diskutiert, aber es gibt kaum ein Ankommen oder ein Einstieg. Und ein Einstieg heißt nicht immer, dass es ein Check-in sein muss, wo wir jetzt im Kreis sitzen und jeder nochmal erzählt, wie es einem geht, sondern es geht nur wirklich darum, eine Phase zu haben, ich komme in einer neuen Gruppe an, in einer neuen Situation, zu einem neuen Zeitpunkt, zu einem neuen Kontext. Und da kann unterschiedlicher Einstieg möglich sein. Das kann auch erstmal eine Themensammlung sein. Das kann auch erstmal wir atmen einmal kurz, schnaufen einmal kurz, eine kurze Frage, wie ist die Energie? Oder auch eine Check-in-Frage, wenn ich mein Weekly habe oder mein Team-Meeting mit, ja, wie geht's uns gerade? Ja, also das kann ein Teil sein. Und dann habe ich natürlich meinen Hauptteil. Und da muss ich immer überlegen, bei jedem Format, ob jetzt Workshop, Meeting, was will ich denn da eigentlich erreichen? Geht's um Austauschen, miteinander reden, Perspektiven gewinnen, Stimmung abfragen, Einschätzungen bekommen, zu Entscheidungen kommen und das passiert dann irgendwie im Hauptteil. Und dann habe ich irgendwo was am Ende auch. Ja, also ein Ausstieg, um Leuten wieder das Rauskommen aus dem Event, Moment aus dem Workshop zu erleichtern. Meistens ist das in irgendeiner Form vielleicht eine Reflexion. Was nehme ich heute mit? Manchmal sind es aber auch die klassischen Next Steps. Wer macht was bis wann? Ja, warum, wie viele Meetings damit nicht enden und nicht klar ist, wie war denn jetzt nochmal die Aufgabenverteilung? Oder eine kleine Lösung, die ich aus einer großen Idee im Meeting schon mal selbst verproben kann. Oder auch eine Prozessfrage, dieses ROTI, Return on Time Invested, wo ich fragen kann, Leute, wir haben uns jetzt 50 Minuten zu diesem Thema zusammengesetzt. Ich habe bestmöglich die Menschen eingeladen, wo ich gedacht habe, die teilen das Problem, die teilen das Thema, die sind daran interessiert. Ich habe das bestmöglich moderiert und gestaltet. Sag mal, waren die 50 Minuten gut investierte Zeit auf einer Skala von 1, völlige Zeitverschwendung, bis 5? Ja, und ich kriege darüber ein Signal, ja, und kann ein bisschen dran arbeiten. Passt das Format, muss natürlich noch ein qualitatives Feedback geben. Das heißt, das Erste, was ich eigentlich Menschen immer mitgebe, ist, egal welches Format ihr habt, denkt erstmal in diesen drei Teilen. Es ist doof, wenn ihr einen weglasst. Es ist auch interessant, wenn man den Hauptteil weglasst und nur Einstieg und Ausstieg macht. Aber das passiert ganz selten. Ich kann mir auch gar nicht wieder vorstellen, wie das aussieht. Ein großer Check-in und dann Reflexion. Was haben wir aus dem Check-in gelernt? Ah ja, weswegen haben wir uns eigentlich getroffen, wissen wir nicht. Aber das sind diese drei Phasen. Und für diese Phasen gibt es natürlich, dann spielen die Kontexte eine ganz große Rolle. Ist es ein Event? Ist es was Einmaliges, was Internes, was Externes? Ein Workshop, aufeinanderfolgende Termine, Serientermine, klein, mittel, groß, viele Leute vor Ort, Präsenz, Hybrid. Und dann merkt man, da kommt dann die Komplexität rein. Ja, wo zumindest in der Konzeption, wenn man überlegt, was braucht's da eigentlich? Und da spielt natürlich die Erfahrung eines Facilitators, einer Facilitatorin die Rolle. Was ist denn jetzt hier gut zum Check-in? Und idealerweise bauen sich die Sachen auf. Also ich gebe mal so ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Meeting habe. Wenn ich im Hauptteil eine Übung habe, die besteht vielleicht aus Kleingruppenarbeit und die Leute sollen was schreiben, ja, in diesen Kleingruppen auf dem Whiteboard, dann versuche ich im Einstieg die Elemente schon mal einzuführen, dann, damit sie nicht im Hauptteil überfordert sind. Jetzt bin ich auf einmal im Breakout. Jetzt ist auf einmal ein Whiteboard da. Jetzt haben wir auf einmal ein Timeboxing. Sondern dann gibt's im Einstieg eine kleine Schreibübung im Chat oder ich führe schon mal das Whiteboard ein. Im Einstieg gibt's schon mal einen kleinen Breakout zu zweit, zu dritt mit einem Aufwärmen und Reden und einer Timebox. Und dann bauen sich auf dieser Metaebene auch die Elemente auf, die ich dann im Hauptteil habe. Das ist sozusagen die ganz große Eleganz. In Workshops ist manchmal auch so ein Serious Game. Es wird spielerisch gemacht, das reflektiert, das schon quasi auf der Metaebene das Problem und vielleicht auch den Inhalt kitzelt, den ich nachher bearbeite. Und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen, wo man in die Kunst des Facilitierens kommt, wo man merkt, wow, es gibt so Workshops, die flutschen, ja, das baut sich auf oder es wird auch spontan reagiert. Aber das sage ich immer, das ist dann ein Hauptjob. Was mir es eigentlich darum geht, ist, dass viele Menschen eigentlich ihre kleinen Zusammenkünfte einen Tick besser machen. Und da gebe ich immer so ein Beispiel, zum Beispiel überhaupt was zum Ankommen zu machen. Vielleicht mal einen kleinen Check-in, wie auch immer aussieht. Ja. Schreiben statt reden ist so eine Sache, ja. Reden kann immer nur eine Person, schreiben können viele. Und ich kann den Chat benutzen, ich kann ein kollaboratives Dokument benutzen, ein Whiteboard benutzen. Und ich kann damit auch Menschen abholen, die sagen in einem Meeting mit 10 Personen, ich melde mich ungern, ich bin da nicht laut, ich will da keine Idee sagen. Ich verhindere so viele Effekte, wie zum Beispiel auch das Priming. Also, dass eine Person was sagt und alle haben dann erstmal im Kopf oder man biegt dann in diese Richtung ab bei dem Ideenentwickeln. Das heißt, schreiben statt reden, sage ich immer, ist eine der mächtigsten Funktionen in Gruppen. Wird da nur ganz selten gemacht. Da gibt's immer irgendwie eine Hemmung, kollaborativ zu schreiben. Entweder passt es mit der Technik nicht oder die Leute wissen ein bisschen nicht mit den Methoden, aber das ist das Erste. Das Zweite ist so ein bisschen Kleingruppen. Ja, also warum immer in der großen Gruppe reden? Ich habe dann immer in Trainings, frage ich so Menschen, warum, was ist deine Angst? Ja, die eine Angst ist, ich beherrsche es technisch nicht, also wenn es um online geht. Ja, vor Ort ist es einfach, eine Kleingruppe zu bilden. Die zweite Angst ist aber immer, also gerade in Online und Gruppen, ich habe dann Angst, dass die über mich reden. Was ist, wenn die nicht die Aufgabe machen? Was ist nicht, wenn die die Frage machen? Dann sage ich immer, Mensch, wenn du eine spannende Frage hast, wenn du ein spannendes Anliegen hast, weswegen die Leute ja da sind und interessiert sind, dann beschäftigen die sich damit und nicht mit deiner Moderation oder mit dir oder so weiter. Die sind da, weil sie ja was lösen oder besprechen wollen. Und dann haben wir so Breakouts, wir haben Schreiben statt Reden, Timeboxing. Wie macht man ein kleines Blitzlicht, damit die Leute zu Wort kommen? Wie macht man einen kleinen Ausstieg? Diese Grundlagen würde ich gerne viel mehr Menschen vermitteln, anbieten, deswegen auch die Facilitation-Rundschau für Inspiration und oder auch deswegen auch Trainings zu Meetings und Moderation, weil ich glaube, dass wir schon mit, wenn alle die Basics ein bisschen können, Gruppenarbeiten schon besser werden. Und die komplexen Dinge überlässt man dann den Profis. Ja, also das 2-Tage-Strategie-Workshop mit den zerstrittenen Führungskräften.
Ja, der ist auch schwierig, glaube ich, intern zu moderieren. Ja. Das kann man sich tatsächlich nur in die Nessel setzen. Da hat gerade schon ganz viel drin gesteckt. Ich muss das mal kurz für mich so ein bisschen gedanklich sortieren, damit ich dann an die richtigen Fragen anschließen kann. Also du hast einmal gemeint, mit den Basics kommt man schon mal super weit. Und die sowohl in Meetings als auch eben in kleinen internen Workshops. Da würde mich jetzt dann sozusagen als nächste Frage direkt mal interessieren, wie und wo lerne ich die denn? Also gibt es da, ich kann natürlich deine Facilitation-Rundschau lesen, aber wenn du dir jetzt neue Methoden drauf schaffen willst, wo guckst du da? Wo lässt du dich inspirieren? Also da hätte ich gerne mal so ein Learnspiration sozusagen best of.
Ja.
Und die zweite Frage, und ich glaube, die müssen wir anschließend klären. Ich fand das ganz spannend, den Gedanken mal zuzulassen, wie episch umfassend eigentlich so ein Workshop sein muss. Weil ganz häufig ist es ja so, dass man dazu neigt, in so einem Workshop oder Trainingsformat gefühlt die Geschichte von Adam und Eva bis zum jüngsten Gericht zu packen und die auch irgendwie komplett im Detail auszuerzählen. Und dann fragt man sich, warum die Leute am Ende völlig erschlagen sind, warum man durch die Programmpunkte jagt wie verrückt und eigentlich am Ende des Tages gar nicht das erreicht, was man möchte. Ich habe in der Zwischenzeit die These, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, Workshops groß zu machen, sondern dass es eigentlich viel mehr Sinn macht, die Themen so zu kondensieren, dass ich sie auch wirklich verdauen kann. Und da würde mich, und das dann sozusagen der zweite Teil, deine Perspektive drauf wahnsinnig interessieren.
Also die zweite Frage ist super, die trifft auch einen guten Punkt bei mir, kann ich gleich was zu sagen. Aber die erste Frage so ein bisschen zur Lernspiration. Wie lerne ich Facilitation oder moderieren? Also es gibt erstmal ein Phänomen, das ich betrachte, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten. Ich muss erstmal überhaupt diesen Möglichkeitsraum entdecken. Mhm. Es gibt Menschen, die manchmal in unsere Workshops kommen oder uns bei unserem Schontag besuchen, bei unserem Online-Teamtag bei Quäntchen und Glück. Und die können danach gar nicht glauben, wie wir zusammenarbeiten. Die haben einfach nie diese Art der Zusammenarbeit, diese Art der Moderation, diese Art des Einsatzes von Methoden gesehen und sind dann total erstaunt. Das heißt, ich muss erstmal irgendwo eine Erfahrung machen, mal den Möglichkeitsraum von gut moderierten oder gut facilitierten Formaten kennenzulernen. Mhm. Dazu kann ich auf Veranstaltungen gehen, dazu kann ich zum Beispiel Liberating Structures Community, Liberating Structures ist so ein Methodenbaukasten mit 31 oder 33 Methoden, die frei verfüglich sind, mit einer Moderationsanleitung, da gibt's Meetups in allen großen Städten und da kann ich mal erfahren, wie so eine Methode, die sehr beteiligend und aktiv ist, funktioniert, moderiert wird, reflektiert wird. Also da habe ich zum Beispiel früher Inspiration bekommen. Das ist das eine. Das heißt, das Erste, was ich brauche, ist, muss mir erstmal so einen Möglichkeitsraum schaffen. Irgendwie ein bisschen schnuppern, wie es anders gehen könnte. Und am besten erlebe ich das erstmal, weil Facilitation ist schwer aus dem Buch zu lernen. Das ist leider ein Skill. Das ist immer, wie du sagst, eigentlich Handwerkszeug. Ja? Also das heißt, ich kann auch nicht zu Hause üben, wie ich mit einer Gruppe arbeite. Ja, also ich kann ja dann, ich habe die Dynamiken da nicht im Raum. Aber für diese Basissachen, sage ich mal, im Meeting, ja, diese Grundinspiration gibt es im Netz genügend Quellen, ja, also ob jetzt in der Facilitation-Rundschau bei uns, aber auch zum Beispiel die Sonja Hanau mit der Gesine, die haben auch ein tolles Buch, Hybride Meetings. Da sind viele dieser Basic-Methoden drin, wo man sagt, das hilft dir schon mal so ein bisschen im Meeting. Ja, schreiben statt reden, Breakouts, Check-in, Check-out, Reflexionsfragen, gute Fragen stellen. Und dann sage ich immer, üb die Dinge an einem Ort mit einer gewissen Frequenz. Ja, also wenn ich Facilitation anfange und sage, ich möchte gern die Town Hall, die wir einmal im Jahr machen, jetzt besser facilitieren, dann habe ich genau ein Jahr Zeit, die Learnings aus der Town Hall zu wiederholen. Mhm. Ein idealer Ort ist quasi ein Meeting mit einer hohen Frequenz, ja, vielleicht ein Weekly, wo ich Dinge mal ausprobiere oder einen geschützten Raum habe und auch mal sage, Leute, ich bin da gerade ich lerne gerade etwas, ich würde gern Dinge ausprobieren, verzeiht es mir bitte, wenn es ein bisschen nicht klappt oder holpert. Ich bin dann auch interessiert an Feedback, aber ich würde gerne mal ein paar Methoden ausprobieren. Und vor allem, ich würde es gerne mehr als einmal ausprobieren, weil wir wissen bei vielen Sachen, es braucht erstmal auch eine gewisse Zeit. Ja, also das ist auch mal so ein Wunsch. Ich habe jetzt irgendwie die eine Methode kennengelernt, ich mache das einmal, alles verändert sich. Das ist Quatsch. Das ist eine Sache, die über immer wieder Wiederholung braucht, Feinjustierung braucht. Unseren Schontag, den wir montags haben, der über 6 Stunden läuft, den haben wir 80 Mal iteriert. Also der hat sich immer weiter feingeschliffen. Die ersten 8 Mal waren nicht so dolle, aber wir haben das Potenzial gesehen. Das heißt, ich brauche meinen Trainingsraum. Ich selber habe zum Beispiel ganz viel facilitieren gelernt, indem ich ein Jahr lang sonntags eine Klimagruppe moderiert und facilitiert habe. Ein 3-Stunden-Termin, bei dem ich nicht wusste, ob 3 oder 30 Menschen kommen, weil es immer offen war. Und dann konnte ich mich da üben, habe Methoden vorbereitet und das gemacht. Das heißt, an irgendeiner Stelle brauche ich einen kleinen Übungsraum. Vielleicht schaffe ich mir ein kleines Format, wo wir etwas lernen zusammen. Und da geht es vielleicht auch um inhaltliches Thema. Aber da probiere ich schon mal ein paar Moderationssachen. Ich probiere mal ein Check-in, ich probiere mal auf dem Whiteboard zu arbeiten, ich probiere mal so ein One-Two-For-All aus den Liberating Structures. Dann habe ich gleich 2 Effekte, wie in so einem Working-Out-Loud-Circle oder Learning-Out-Loud-Circle. Ich habe einen inhaltlichen Mehrwert und ich kann noch meinen Moderationsskill trainieren. Das ist nämlich das, was wir immer in unseren Facilitation-Trainings bei Quäntchen Glück gesagt haben. Leute, macht einen Lern-Circle, schnappt euch einen Inhalt, ja, den ihr irgendwie mit den Leuten bearbeiten wollt, aber dann facilitiert es einfach von Anfang bis Ende, diese Stunde oder diese 90 Minuten. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt. Und dann kommt es drauf an, wie weit will ich in diese Rolle gehen? Ja, sehe ich Moderations- und Facilitation-Skills als Zusatzfähigkeiten zu meinem Job als Führungskraft, wo ich weiß, ach, mal gut, ich nehme mich als Letztes dran bei einer Blitzlichtrunde und sage nicht was als Erstes. Ja? Oder ich stelle irgendwie gute Fragen. Ein Beispiel, das ich sehr gerne mache, Fragerunden. Kennst du vielleicht auch. Irgendjemand hält eine Präsentation und dann wird gefragt, gibt's Fragen? Noch schlimmer ist, gibt's noch Fragen? Ja. Und dann läuft ja ganz viel ab. Also auch kenne ich auch von mir im Publikum. Oh Mann, ich habe nicht aufgepasst. Das jetzt, wenn ich das jetzt frage, ist das vielleicht peinlich. Oh, ich habe eine Frage, aber die ist vielleicht nicht für alle relevant. Aber was, wenn das irgendwie schon beantwortet wurde? Was ist, wenn es eine doofe Frage ist? Da passiert ja super viel in den Köpfen. Dann stellt niemand eine Frage in so einer offenen Runde, ob jetzt 5 Leute, 10 Leute, 20 Leute. Ich habe das immer wieder mit Führungskräften. Ich habe das 3-mal präsentiert, keine Fragen, die haben alles verstanden. Wir machen einen Workshop, das Ding geht, die Präse fliegt hoch. Ja, also, was machen wir anders? Wir bieten quasi einen geschützten Raum. Wir sagen, super, du hast jetzt die Präsentation gehört. Wir machen das auch intern. Unser Finanzminister stellt 20 Minuten den Bericht vor. 1 Minute alleine nachdenken, welche Fragen habe ich im Kopf. Dann in einer kleinen Gruppe 2 bis 5 Minuten sich austauschen. Was sind die Fragen, die wir haben? Was passiert da? Fragen werden gegenseitig beantwortet. Fragen werden raffiniert. Dann sage ich, hey, oh, das ist ja eine super gute Frage von dir. Die solltest du stellen oder die sollten wir stellen. Ja, nee, das ist gar keine Randfrage. Das interessiert alle, ja, wenn ich mich selbst da irgendwie einschränke. Und dann fragt man die Gruppen ab. Und die Gruppen sagen dann immer, ich habe das groß bei Konferenzen gemacht, im Kleinen, bei Workshops. Wir haben uns gefragt. Da findet auch noch so ein Empowerment statt. Und das ist eine ganz einfache Mechanik, die ich auch in unseren Moderationstrainings die Leute immer üben lasse. Und dieses simple Anmoderieren, Stille, Kleingruppen, 2 bis 5 Minuten, das sind die besten 5 investierten Minuten, um bessere Fragen zu bekommen. Und das ist für mich so Facilitation im Kleinen. Braucht manchmal ein bisschen Übung oder Inspiration und auch den Mut, es mal zu machen, es anders zu machen, als man es kennt.
Spannend. Richtig cool. Ich muss da gleich noch mal einhaken. Ich habe genau diese Methodik erst vor kurzem auch in der Anwendung erlebt, nämlich dieses eine Minute in die Stille gehen, sich selber überlegen und danach in Austausch gehen und dann sozusagen aus der kleinen Gruppe heraus in die Themen wieder zurück ins Plenum zu tragen. Und du hast vollkommen recht, das nimmt dieses, vielleicht stehe ich jetzt dumm da, völlig weg. Also das kann ich nur unterstreichen, wie mächtig allein sozusagen diese kleine Methode eigentlich ist. Wenn wir es jetzt, ich weiß, ich habe eigentlich die Frage nach dem sozusagen Kondensat gefragt gehabt. Vielleicht stellen wir die ganz kurz einmal zurück, weil es gerade ganz gut passt. Also du hast gesagt gehabt, das ist eine Methodik, mit der macht es total Sinn, sozusagen sich zu beschäftigen. Check-in, Check-out sind Möglichkeiten, einfach auch schon sehr viel Struktur und eben Erleichterung, Ermöglichung eben in so eine Zusammenkunft jedwelcher Art zu bringen. Wie siehst du denn die Rolle von KI in so einem sozusagen Konstrukt? Also ich meine tatsächlich hier eher als Bearingspartner für den Facilitator, nicht als Facilitator selbst, aber manchmal ist es ja vielleicht so, dass ich mir überlege, ich habe gerade keine Idee für gute Check-in-Fragen oder für gute Check-out-Fragen oder mir fehlt gerade, wenn ich die Struktur baue, mir fehlt irgendwie der Zwischenschritt. Wie ist da deine Erfahrung? Greifst du da selbst auch auf KI zurück oder sagst du bloß weg damit? Irgendwie das, da brauchst du ein Gespür für die Menschen. Ja. Wie siehst du das?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt auch sehr viele KI-Sessions im Facilitation-Bereich. Also es kann helfen. Klar, bei so einzelnen Punkten wie ich brauche eine gute Frage, gib mir 3 Reflexionsfragen, ich habe am Ende eines Meetings, da kann das auf jeden Fall helfen, so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen. Mhm. Was ich gesehen habe, und ich merke ja immer, wenn man in einem Feld ein bisschen tiefer steckt und versteht, wie Workshops funktionieren, ich habe ja mal eine Struktur von ChatGPT bauen lassen, dann sah das oberflächlich gut aus, aber in den Details habe ich jede Menge Lücken, falsche Verknüpfungen, schlechte Timings und so weiter gesehen, wo ich, das funktioniert doch gar nicht. Ja, also, und da kann man natürlich überrascht werden, aber wenn es erstmal darum geht, ich habe ein Strategie-Meeting oder ich habe das und das, diese Zusammenkunft, das Thema, was sind denn mögliche Themenblöcke, dann kann das schon mal helfen, da in die Ideen reinzukommen. Ansonsten merke ich, dass dieses Facilitation-Know-how, was mir was nützt, was ich auch versuche zu vermitteln, eigentlich nicht da draußen im Netz ist. Diese Mikroanleitungen von, okay, eine Minute, dann das, dann das, dann das, an Moderationen sauber zu machen, zum Beispiel so ein Kniff, den musst du ja auch erst lernen, zu sagen, egal wie groß die Gruppe ist, wenn ich gleich fertig bin mit meiner Anmoderation, dann Punkt. Weil sonst sagt man sowas wie, bilde 3er-Gruppen und ich will noch weiter moderieren, ja, dann bilden die Leute schon 3er-Gruppen, aber ich bin noch gar nicht fertig, meine Frage, ach warte mal, und ihr wisst ja noch gar nicht, was ich danach machen soll. Das sind, also gleichzeitig ist Facilitation irgendwie im ganz Kleinen als auch im ganz Großen sind meine Sachen. Und ich sehe sehr viele Leute, die in diesen Anmoderationen mit Gruppen Schwierigkeiten haben. So eine Gruppe, ein Angebot, eine Einladung auszusprechen und eine Klarheit zu schaffen. Und je größer die Gruppe ist, desto schwieriger wird es, dass alle wissen, was jetzt von wem wie gemacht werden soll oder was im Raum steht. Und da kann KI nicht so sehr helfen. Aber bei Inspiration für einzelne Elemente, für ein bisschen Themensammlung, was könnte man denn tun? Ja, vielleicht kommt es noch zukünftig, dass KI alle Session Labs, das ist ein Tool, wo die meisten Facilitatoren ihren Ablauf machen, anzapft. Aber am Ende, glaube ich, ist das ein People-Business. Also es geht doch am Ende im Raum sehr viel um Gespür. Und ich habe immer einen Plan für einen Workshop, um ihn danach zu ändern. Aber das ist die Idee. Und die hohe Kunst ist natürlich, und das ist so, was ich dran bin, ist hinzukommen und gar nichts zu haben und einfach mit dem zu arbeiten, was da ist. Aber da kommt es auch auf den Kontext drauf an, weil es schon ein Teil meiner Arbeit hilft, vorbereitete Templates, Canvases, Übungen zu haben, um zu mehr Ergebnissen zu kommen. Diese ganz freien Workshops, da geht's dann mehr um Themen, weil ich mal, die vielleicht abstrakter sind, zwischenmenschlicher sind, wo man mit der Gruppe arbeitet und guckt, was hochkommt. Dann kann man auch ohne Agenda, agendaless Workshop quasi rein.
Spannend. Ich würde deine Einschätzung absolut teilen, weil was du gerade ja eigentlich auch sehr diffizil aufgedröselt hast, ist, dass ja Facilitation ganz viel auch Gespür von Atmosphäre und von Schwingung im Raum ist und auf die reagieren. Und das, glaube ich, das kann eine KI nicht. Also das heißt, man braucht eine Idee der Struktur. Man kann sich im Zweifelsfall so ein bisschen sparren lassen, um diese Struktur zu verfeinern, um sich neue Ideen geben zu lassen, um sich im Zweifelsfall für die Dinge, die man schon ausstrukturiert hat, dann nochmal Fragestellungen etc. vorschlagen zu lassen. Aber ansonsten, es ist ein People-Business.
Und es ist leider ein Handwerk. Ich sag immer, also wenn du einfach nur ein oder zweimal im Jahr einen Workshop moderierst, dann ist deine Lernkurve halt, dauert sie sehr lange. Wenn du jede Woche 3 Zusammenkünfte, Workshops moderierst oder jede Woche deine Vereinssitzung moderierst, dann kannst du schnell Fortschritte erzielen, wenn du ins Lernen reflektieren kommst, ins Ausprobieren kommst und da auch die Möglichkeit hast. Deswegen ist viel Handwerk, viel Gespür, gerade bei vor Ort. Ja, online ist nochmal ein bisschen was anders. Das ist nicht so einfach ersetzbar. Und das ist auch etwas, was ich lernen musste. Das will auch nicht jeder machen. Also ich habe vorher mal gedacht, geil, ist doch ein Traumberuf für alle. Bis wir gemerkt haben, nein, nicht jeder will vor einer Gruppe stehen, die Spannungen aushalten, den Raum lesen, merken, wie hier gerade die Emotionen hochkochen oder gucken, dass der Plan nicht funktioniert, improvisieren müssen. Ja, Technik funktioniert nicht, das und das und das. Das sind auch ganz viele Stressmomente. Dafür muss man auch entweder gemacht sein oder es wirklich wollen, zu sagen, geil, ja, gucken wir mal, was heute alles schief geht und wie wir darauf reagieren, ich habe richtig Bock drauf, ja, also da hilft der beste Plan nicht. Und natürlich muss man irgendwo anfangen, das heißt, man fängt mit dem Plan an, man hält sich stur an dem Plan, man merkt, dass es stressig wird, was du gesagt hast, zu volle Workshops, das war so ein bisschen auch mein Lernpfad, da weniger zu werden. Gleichzeitig will ich den Leuten immer was anbieten. Ich kämpfe da immer noch mit mir. Wie viel darf drin sein? Didaktische Reduktion, auch in Trainings. Was ist die Essenz? Was ist die eine Übung, die wir wirklich machen sollten? Ja, und Timings werden auch immer knapper in den Organisationen. Die Leute haben immer weniger Zeit. Ja, die Verdichtung ist da. Was machst du dann in den Gruppen? Es wird immer schwieriger, auch Termine zu finden. Aber ja, das ist so der Punkt. Und dann muss man sich überlegen, ist Facilitation, wenn man den Pfad gehen will, denn eigentlich dann eine Rolle, die mir gefällt, möchte ich mehr moderieren, facilitieren, und dann geht's in irgendwelche Ausbildungszweige. Dann kann man zur IAF, International Association of Facilitation, gehen oder Facilitationstrainings machen. Kann es auch autodidaktisch machen, das würde ich nur empfehlen. Dafür braucht man eine hohe Frequenz und ein Team, in dem man sich gegenseitig dann viel ausprobiert und macht. So haben wir es bei Quäntchen und Glück gemacht. Ja, und dann kann man natürlich auch in den Bereich gehen. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde für mich einen Traumjob.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich kann das nur zurückgeben, weil mir geht das ähnlich. Für mich ist das tatsächlich auch ein Aufgabenbereich, aus dem ich total viel Energie ziehe. Und mir macht das, gerade wie du auch sagst, unglaublich Spaß, einen Raum zu lesen und zu überlegen, wie kann das denn jetzt aussehen? Du hast aber nicht hundertprozentig auf die Frage geantwortet, sozusagen, wie viel Reduktion darf es denn sein? Weil, also ganz ehrlich, ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, du versuchst etwas anzubieten und es soll ja schon auch wirklich was drinstecken. Und auf der anderen Seite stelle ich gerade immer wieder fest, dass die Workshops und die Trainings, die ich mache, die wirklich auf das absolut Wesentliche beschränkt sind, dass die am besten ankommen, weil das, was wir machen, dann einfach drum, also eingebettet ist, dann muss man einfach sich insgesamt auch mehr Zeit nehmen, weil dann reicht halt eben nicht nur sozusagen ein Workshop-Termin, sondern dann ist es eine Workshop-Reise, wenn man so will, oder eine Facilitation-Reise. Aber ich habe den Eindruck, dass es diesen Raum auch und vielleicht gerade in unserer verdichteten Zeit braucht, um das, was man macht, dann für sich integrieren zu können.
Also sprichst du einen guten Punkt an. Ich glaube, der Ivo Wüst hat auch ein tolles Buch geschrieben, Didaktische Reduktion. Und da war ich auch drin. Und wirklich ist es eins so ein bisschen meine Achillesferse, dass ich auch in unsere Trainings immer zu viel reinpacke. Ich will den Leuten einfach zeigen, was alles Tolles gibt und was sie machen könnten. Und bin da auch am Lernen, weniger zu machen. In Workshops, jetzt kommt es immer auf den Kontext drauf an. Training ist was anderes als Workshop. Mhm. Ja? Also im Workshop versuche ich ja, ein konkretes Problem oder Anliegen in irgendeiner Form zu bearbeiten mit einem Menschen, die ich mit verschiedenen Perspektiven. Wenn ich kann, was ich am liebsten mache, ist mittlerweile in Workshops, ich starte beim Problem. Ja? Ich starte bei der Fragestellung. Mhm. Denn das ist mir früher passiert. Irgendjemand hat mir eine Fragestellung gegeben oder ich hatte sie mir am Ende ausgedacht und dann haben die Leute gesagt, ist das überhaupt die richtige Frage? Mittlerweile fange ich genau da vorne an. Was sind die Fragen, die ihr euch gerade stellt zum Thema, zum Kontext, zum Problem XY? Und dann baue ich irgendwie mit den 3D-Welten zum Beispiel oder an anderer Stelle eine Fragenkarte. Und das ist schon allein, es ist so mächtig zu sehen, aha, okay, da sind jetzt 15, 20 Fragen und Leute sagen, krass, auf die Fragen, das habe ich noch gar nicht betrachtet. Ach, die Frage hängt mit der zusammen. Ja, die müssten wir eigentlich zuerst beantworten. Ja, aber die, da bräuchten wir eigentlich andere Leute. Und da merkt man, da fängt man eigentlich ganz vorne an. Aber das sind für mich dann, wo die Leute wirklich sagen, nur dauert es dann halt lassen, wenn du sehr ergebnisorientierte Menschen dann in den Workshop hast, sagen, ja, wir wollen doch zu Ergebnissen kommen. Ja, das Ergebnis erstmal, dass ihr gemerkt habt, dass ihr alle 20 verschiedene Fragen im Kopf zu derselben Thematik habt. Das ist das eine. Also da zu schauen, okay, kannst du vielleicht ganz vorne anfangen beim Anliegen und bei der Frage. Das fängt für mich auch schon an mit Interviews vor dem Workshop. Das mache ich schon gerne. Also, dass ich mit den Teilnehmenden spreche und sage, warum glaubst du, brauchst du den Workshop? Was passiert, wenn wir den Workshop nicht machen? Ja, was ist denn die Fragestellung, mit der du reingehen würdest? Und dann merkst du schon mal, die eine Person, die den Workshop initiiert, die hat die eine Frage im Kopf, die anderen 8 haben aber andere Fragen im Kopf. Also da habe ich dazu gelernt, viel früher da reinzugehen. Jetzt könntest du sagen, ist das die Essenz oder die Reduktion? Jetzt reicht's ja nicht nur dann zu zeigen, okay, Leute, ihr habt ja nur andere Fragen, ja, oder unterschiedliche Fragen. Jetzt bringen wir uns erstmal auf einen Stand und klären, was wir jeder drunter versteht. Weil das ist der nächste Punkt im Workshop, was ich gelernt habe, ist Referenzen. Das, was Menschen meinen, das, was sie sagen und das, was die anderen verstehen, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie es anders interpretieren. Das heißt, Leute reden über Sachen und dann muss man erstmal sich austauschen drüber, was verstehst du denn drunter? Was verstehst du unter Vertrauen? Was verstehst du denn unter überhaupt Learning and Development oder etc.? Dann hast du natürlich Zeit dafür, Referenzen zu schaffen. Ich sage bewusst nicht Definitionen, weil Referenz für jeden vielleicht das eine andere Perspektive hat. So, und dann ist es ja aber schön, dann vielleicht noch einen Schritt weiter zu kommen. Und dann merkt man schon, aha, die Zeit könnte knapp werden. Andererseits gehst du rein und die Leute fragen sich, was heißt das eigentlich? Und ist das ja eigentlich die richtige Frage? Dann kann es sein, dass dein Workshop auch wieder nicht so richtig funktioniert. Ja, und Training ist nochmal, da gebe ich dir recht, was anderes. Also da lerne ich auch dazu, mehr auf die Essenzen zu gucken, was sind die wirklich wichtigsten Elemente oder Prinzipien, die dahinter stecken, die man mitgeben kann.
Also das heißt, auch diese Frage müssen wir eher differenziert beantworten.
Also ganz viel leider im Kontext von Facilitation und Moderation ist oder generell Organisation ist einfach immer kontextabhängig. Es sind so viele Kontexte, dass ich mir auch immer vorsichtig bin. Es gibt auch Gründe, mal kein Check-in zu machen. Es gibt auch Sachen, vielleicht mal auch etwas unmoderiert laufen zu lassen, damit eine Dynamik im Raum ist und so weiter. Ich nenne es immer so ein bisschen dann so Spielregeln wieder brechen. Erstmal einführen und dann wieder brechen. Aber da sind wir an anderen Stellen. Leute, die mir immer sagen, warum muss das jetzt facilitiert oder moderiert werden, höre ich immer von Stimmen, die gewohnt sind, sich den Raum zu nehmen. Das sind die Menschen, die gewohnt sind, dass sie vorne stehen, dass ihnen zugehört wird, dass sie Raum bekommen. Jetzt kannst du dir selbst ausmalen und die Hörer und Hörerinnen vielleicht, welche Art der Menschen das sind, ja? Und das sind gar nicht, weil sie böswillig sind, sondern vielleicht auch aus ihrer Funktion oder Rolle heraus es gewohnt sind. Da brauchen wir doch alles gar nicht. Ich hatte es letztens wieder ein Teilnehmender in einem Prozess. Warum müssen wir denn jetzt in Kleingruppen gehen? Ich habe doch hier schon eine Idee. Habe ich gesagt. Aber die anderen haben ja vielleicht, genau, die anderen haben doch auch gute Ideen. Dann pack sie doch in die Kleingruppe. Und da war er ganz erstaunt. Oh, die anderen Ideen sind auch gut. Und ich dachte, ja, aber du bist gewohnt, im Raum zu sitzen, das alle zu dir zu gucken und sagen, ich habe doch eine Idee, dann können wir das doch machen, wie ich denke. Mhm.
Jakob, ich sehe schon, wir müssen eine Folge 2 aufnehmen. Ich hätte nämlich noch gefühlt 1 Million Fragen befürchtet, aber ich würde damit unter Format springen. Ja. Das heißt, ich lade dich hiermit schon mal ein für sozusagen Folge 2 Deep Dive in das Thema Facilitation. Ich würde für heute jetzt gerne mal versuchen, sozusagen einmal nochmal so ein Wrap-up zu machen. Also, wie lernen wir eigentlich Facilitation? Wie kommen wir überhaupt ins Tun? War einmal, fang an, dir erstmal die Dinge abzugucken. Also ich habe das so ein bisschen unter Hospitation abgespeichert. Wo findet eigentlich gute Facilitation statt und wo kann ich mir das angucken, wo kann ich es erleben? Zweiter Punkt, such dir Übungsplätze und die nicht in einem jährlichen Turnus, sondern so viel wie möglich. Am besten irgendwie ein Format, das relativ regelmäßig stattfindet, wo man einfach ganz viel Verschiedenes ausprobieren kann. Dann inhaltlich habe ich mitgenommen die Rahmung Check-in, Check-out. Dann im Zweifelsfall die Pause zwischen sozusagen der Frage und dann dem daraus Antworten generieren, im Sinne von, denk mal bitte darüber nach, dann lassen wir es mal kurz setzen und dann gehen wir sozusagen in eine Diskussion oder aber in eine Kleingruppe. Das war etwas, was ich gerade sehr mitgenommen habe. Und dann die Fragestellung, und die stelle ich jetzt trotzdem sozusagen in den Raum, wie umfassend muss sozusagen das Format gerade sein? Also wie viel müssen wir da wirklich reinpressen? Hättest du noch was hinzuzufügen?
Also das ist eine fantastische Zusammenfassung. Also ich kann nur noch sagen, schreiben statt reden. Einfach nur mal, das ist das Unterschätzteste, was ich sehe, wenn kollaborativ zusammengekommen wird. Online ist es sehr einfach und mächtig zu machen, klar, vor Ort auch, aber gemeinsam schreiben statt reden multipliziert sozusagen den Output erstmal, ja, also und die Beteiligung. Und dazu lade ich alle ein. Das kann man auch im Chat. Eine Frage in den Chat. Was sind deine 2 Ideen zu Problematik XY? Denkt 1 Minute nach, schreibt's rein, aber sendet's noch nicht ab, um die anderen noch nicht zu beeinflussen. Mhm. Und dann hast du in 3 Minuten oder in 4 Minuten mehr Ergebnisse, als wenn du reihum fragen würdest oder ein Brainstorming hast. Und da frage ich mich mal, warum machen die Leute das nicht?
Du kannst es ja sogar als so eine Art Chat-Wasserfall machen. Das heißt, irgendwie sag allen, sie sollen schreiben, aber nicht abschicken und dann wird keiner beeinflusst.
Genau, das ist der Chatterfall,
ja. Im Zweifelsfall. Ja, finde ich total gut. Das war, um im gesprochenen Wort sozusagen wieder uns zu finden, denn wir sind ja im Podcast, finde ich ein total toller und auch wirklich nochmal ganz spannender Tipp zum Abschluss. Lieber Jakob, wir sehen uns alsbald in Runde 2. Es war mir ein Fest, eine Freude und ich nehme ganz viel mit in meine eigene Facilitation-Praxis. Danke, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Also ich freue mich und es ist ein Herzensthema und ich komme gerne wieder.
Top, dann haben wir ein Date. Ein Facilitation-Date. Bis bald, Jakob.
Tschüss.